Guten Morgen. Jetzt guten Morgen, genau, jetzt mit Mikrofon. Danke. Nur, dass ihr euch nicht wundert, der Stefan bleibt bei mir da jetzt. Der hilft mir nachher noch was vorzulesen und bis dahin hat er den Auftrag, nicht gelangweilt zu schauen. Also bitte sagt mir, wann er das macht. Wir kommen ja aus einem sehr spektakulären Bericht, wo Jesus im Tempel aufgeräumt hat, wo relativ viel los war und er hat im Tempel, das hat mir der Christoph noch gesagt, dass ich das vielleicht erwähnen soll, er hat den Vorhof der Völker aufgeräumt, den Vorhof der Heiden, jenen Platz, wo Menschen, die aus allen Ländern gekommen sind, Gott begegnen durften, die nicht Juden waren, die durften ja nicht in die weiteren Bereiche hinein und das, warum er da dann ja, zornig geworden ist und aufgeräumt hat, war einfach das, weil dieser ganze Handel, dieses Laute, den Völkern im Wege gestanden ist, den Menschen, die extra nach Jerusalem gekommen sind, um Gott zu begegnen. Und da merkt man schon, okay, da blitzt etwas auf, wann Gott da Ungerechtigkeit sieht, etwas, wo, was der Begegnung mit ihm im Weg steht, da macht er was. Aber aus diesem ganzen Lauten heraus ändert sich jetzt die ganze Szene und es passiert etwas, was in der Bibel sehr oft passiert, es passiert irgendwas riesig Großes und plötzlich ist eine Begegnung mit einer Person. Und die eine Person, das ist der Nikodemus. Und lese mal kurz vor den ersten Satz. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht. Ein Oberer der Juden, einer, der in der Hierarchie ganz oben steht, er war Teil von dem Sanhedrin, der Gruppe der Pharisäer in diesem Sanhedrin und damit ein Teil des obersten Rates, der obersten Regierung der Juden. Oben drüber hat es zur Zeit der Besatzung nur noch die Römer gegeben. Und er wird von Jesus als Israels Lehrer bezeichnet. Also er hat was zu sagen gehabt, die Leute haben auf ihn gehört. Er ist als eine der Autoritäten im Lande betrachtet worden, wenn man was zum Thema Glaubenslehre zu fragen hätte. Der Name Nikodemus ist aber ein griechischer. Der kommt von den zwei Wörtern Nike und Demos. Und der Name bedeutet so viel wie Sieger über das Volk oder Sieger in der Volksversammlung. Das heißt, der Name, den er gehabt hat, der war eigentlich schon Programm. Er war einer von den Obersten in dieser Versammlung, also in diesem Rat und hat wirklich was zum Sagen gehabt. Und er kommt jetzt zu Jesus mitten in der Nacht. Warum dieser Besuch zu der Zeit stattgefunden hat, wissen wir nicht so genau. Da gibt es zwei Theorien dazu. Die eine ist, er hat einfach Angst gehabt, dass die anderen Mitglieder des Rates, der Pharisäer, das bemerken, dass er zu ihm geht. Deswegen ist er ganz nachts im Verborgenen hingegangen. Vor allem nach der ganzen Tempelreinigung, die da vorher passiert ist, könnte man das vermuten. Und andere, und das scheint man selber eher wahrscheinlich sagen, okay, das ist einfach die Zeit gewesen, wo damals solche Gespräche stattgefunden haben. Wenn sie da zwei große Rabbis getroffen haben, dann hat das in der Nacht stattgefunden, die haben dort miteinander geredet, zu einem Zeitpunkt, wo das Hirn gerade nicht von der Hitze des Tages weich gekocht gewesen ist. Und für diese zweite Theorie spricht auch ein bisschen, dass Jesus dann später noch öfter bei den Pharisäern eingeladen war, zum Essen und da hat es immer alles Mögliche gegeben. Am Anfang war offensichtlich diese Berührungsangst mit ihm noch nicht ganz so groß. Und man weiß ja auch nicht, ob alle Mitglieder dieses Rates gleich gedacht haben und jeder immer das gleiche wollen hat. Genau genommen kann es sogar sein, dass der Nikodemus vom Rat ausgeschickt worden ist, damit er diesen Jesus mal ordentlich abcheckt und schaut, was das ist. Ich möchte euch jetzt mal in diese zweite Theorie mit hineinnehmen und sage, okay, wir fangen jetzt eine Abendgesprächsrunde mit Jesus an, da möchte ich euch begrüßen dazu. Wir sind jetzt in einem schönen Garten, es ist Nacht, man hört die Zikaden, steht ein Ölbaum vielleicht irgendwo herum, es gibt gemütliche Sitzplätze, da drüben zum Beispiel einen und zwei, vielleicht gibt es ein paar Knabbereien und Getränke und die Jünger sind schon da, der Nikodemus mit vielleicht ein paar von seinen Studenten ist da und alle stehen in Gruppen herum und unterhalten sich und dann geht's los. Der Nikodemus, der klatscht jetzt in die Hände. Darf ich herzlich begrüßen. Wie wisst, wir haben ja einen ganz besonderen Gast. Jesus ist da und der wird uns einiges erzählen. Und Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Aber wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib hineingehen und geboren werden?
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.
Wie kann das geschehen?
Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.
Danke, Stefan. Was wir hier gerade gesehen haben, ist ein Gespräch, das sich der Nikodemus sicher ganz anders vorgestellt hat. Er leitet das Gespräch mit einer sehr freundlichen Aussage ein. Er bestätigt Jesu Autorität als Lehrer und zeigt er das Wirken Gottes durch ihn. Und ist eine super Einleitung zu so einem Abendgespräch, wie man das normalerweise erwarten würde. Und sobald Jesus dann anfängt, merkt man, okay, der Nikodemus, der sicher wortgewandt und diskussionserfahren war, verliert völlig die Kontrolle über das Gespräch. Er ist nur noch baff. Genauso kann es uns eigentlich auch damit gehen, dass wir da völlig überrumpelt sind davon, was Jesus da sagt. Er haut wirklich eine Aussage nach der anderen aus und man sitzt nur noch verwundert da und ist vielleicht ein bisschen verwirrt. Jesus stellt grundlegende menschliche Annahmen in Frage über die Welt, über Gott. Und er stellt sie nicht nur einfach in Frage, sondern das, was er sagt, unterschreibt er jedes Mal mit den Worten wahrlich, wahrlich, wie es uns da jetzt übersetzt war, wörtlich Amen, Amen. Das heißt, so ist es. Das ist unverrückbar fest, was ich da jetzt sage. Das ist nicht nur einfach eine kleine Aussage, sondern das ist es. Und da geht es um ganz grundlegende Sachen. Aber eigentlich, wenn man jetzt den ganzen Text so gehört hat, ist das Ganze doch schon relativ schwer zu verstehen, oder? Das Thema im Text, wenn man die Szene sich als Comic vorstellen würde, da hätte man jetzt über dem Nikodemus die Fragezeichen aufsteigen sehen. Jesus sagt hier Dinge, wo einer von den schlauesten Köpfen der damaligen Zeit, den man so gekannt hat und der sich gerade in dem Gebiet super auskennt hat, da sitzt und, wie kann denn das überhaupt geschehen? Und das in seiner Kultur, wo eigentlich relativ viel schon bekannt war. Und wenn wir heute sind, bei uns schaut es ja ganz anders aus. Was wissen wir denn überhaupt noch so davon? Und deswegen probiere ich das ein bisschen zusammenzufassen für einen Menschen von heute. Die erste Aussage, die Jesus trifft, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. All das, was wir heute aus Religion, Philosophie, Moral und Ethik kennen, das zielt darauf hin, dass wir den Menschen verbessern. Und logischerweise, wenn man was besser machen will, dann muss man es auch tun. Nicht? Das ist eigentlich ganz gut, aber wenn wir in die Welt schauen, wenn wir uns selber anschauen, dann sehen wir, das funktioniert nicht. Sobald man einen Maßstab definiert, irgendeinen Maßstab, den man nur als gut bezeichnen kann, merkt man, okay, den bricht man. Wir sind ständig dagegen. Wir können nicht dahingehend verbessert werden, irgendeinen Maßstab einzuhalten, den wir als gut bezeichnen. Und das ist nicht dadurch möglich, dass wir richtig erzogen werden. Es ist nicht dadurch möglich, dass wir ein super Elternhaus haben, super Lehrer haben, super Freund haben oder eine super Religion haben. Es ist nicht möglich. Es reicht nicht. Alles, was wir vielleicht ein bisschen hinkriegen, ist, dass wir sagen, okay, das ist so der Maßstab, der ist noch einigermaßen okay, der tut noch kein zu viel weh. Und den Maßstab schaffen wir halt so meistens im Durchschnitt im Allgemeinen einzuhalten. Jesus geht einen komplett anderen Weg. Und mit dem, was er hier mit Neuem geboren sagt, sagt er, nein, es reicht nicht, dass man verbessert wird. Damit man Gottes Maßstab genügt, um ein Bürger des Himmels zu werden, reicht nur ein kompletter Neuanfang. Man muss komplett von vorne anfangen. Es reicht nicht, irgendwann später im Leben mal irgendwas zu verbessern. Man muss als unbeschriebenes Blatt anfangen. So wie ein neugeborenes Kind, wie ein Säugling. Die Frage von Nikodemus, wie soll denn das bitte gehen? Ich meine, ich bin jetzt erwachsen, ich bin schon ein alter Mann. Wie soll denn das gehen? Das ist also wirklich verständlich. Darauf antwortet Jesus dann gleich nur einmal. Ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und das, was Jesus da Nikodemus sagt, ist eigentlich gleich wieder so, dass man sich denkt, hä, was ist denn das jetzt? Was passiert denn da eigentlich? Es ist nicht viel verständlicher. Was er aber sagt, ist das, dass Gott handeln muss mit seinem Geist, damit ein solcher Neuanfang überhaupt möglich ist. Aber ob das der Nikodemus damals verstanden hat, ob es wir heute verstehen können? Jesus geht da eigentlich ja schon drauf ein und sagt, wundert dich nicht, wenn ich da sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, wohin er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Jesus spricht ein ganz fundamentales Problem an. Das Wirken Gottes ist keins, was man von außen anschauen kann. Sicher, man sieht die eine oder andere Auswirkung, aber genau verstehen, was da wirklich abgeht, kann man nicht. Es braucht den Geist Gottes, der es erklärt, und es braucht einen Vertrauensschritt hin zu Gott, damit man das überhaupt verstehen kann. Bevor wir auf diesen Vertrauensschritt jetzt eingingen, möchte ich vorher noch zu was anderes kommen. Und Jesus sagt hier einen Satz, der steht dann unten auf der Folie. Das ist einer von den bekanntesten Sätzen in der ganzen Bibel und der wird relativ viel zitiert. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Der Satz ist ein kompletter Themenwechsel. Bisher ist es ganz viel darum gegangen, okay, das und das muss passieren und das muss passieren und das kann man verstehen. Aber da geht es das erste Mal darum, warum das überhaupt passiert. Jesus stellt klar, dass es nicht deswegen passiert, dass das Ganze deswegen passiert, weil Gott die Menschen liebt und dass er nicht will, dass sie in einem Gericht verloren gehen. Er will ihnen ein ewiges Leben bei ihm selbst geben. Und damit das möglich ist, hat er sie das Ganze sehr viel kosten lassen, nämlich das Leiden und den Tod von seinem Sohn am Kreuz. Damit man das aber verstehen kann überhaupt, möchte ich kurz erklären, was dieses Verlorengehen bedeutet und was es für Auswirkungen hat. Jesus beschreibt dazu etwas später was anderes. Steht es auch wieder unten auf der Folie. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wenn man die Worte einmal durchliest und das mit unserer Welt vergleicht, wird man schon nachdenklich, oder? Wir Menschen wissen definitiv gut genug darüber Bescheid, was gut und böse ist. Wenn wir uns das aber anschauen, wie es ist, sehen wir glasklar die Auswirkungen davon, dass die Menschheit die Finsternis des Bösen definitiv mehr liebt als das Licht. Und dass wir uns heute schon gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Nicht überall auf der Welt in gleicher Intensität, aber auch heute merken wir schon, okay, manches davon kommt näher an uns dran, als wir das eigentlich gerne hätten und als wir es vermutet hätten, vielleicht noch vor 20 Jahren. Alle diese Dinge, alle diese bösen Dinge haben in dem Reich von Gott und in dem ewigen Leben bei ihm keinen Platz. Und deswegen braucht es diesen Neuanfang, den Gott macht. Und auch eine Entscheidung zum Glauben, ob man diesen Neuanfang, ob man dem teilnehmen will oder nicht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, es geht um Glauben. Glaube steht nicht dafür, okay, das weiß man nicht so genau, deswegen sage ich ja, ich glaube das jetzt einmal so, sondern es steht darum, dass man sich Jesus anvertraut, dass man Vertrauen setzt und sich auf ihn einlässt. Und wenn ich das jetzt so sage, dann weiß ich das, dass das eine schwierige Sache ist. Es ist ein Wagnis. Vertrauen ist einfach das, was uns im Leben doch oft sehr schwer fällt, weil es ist schon oft enttäuscht worden. Trotzdem ist unser Leben voll von Vertrauen. Wir denken nur nicht drüber nach. Wenn ich jetzt da umgehe und sage, okay, ich setze mich auf den Sessel, dann setze ich mein Vertrauen auf den Sessel. Ich glaube an den Sessel, weil ich glaube, dass mir der erhalten wird. Habe ich nicht einmal drüber nachgedacht, oder? Ich meine, vielleicht, das wissen wir nicht, war der Stefan vielleicht ein bisschen bösartig vorher und hat sich eine Säge mitgenommen und hat einen von den Haxen ein bisschen angesägt. Wenn ich das wisse, dann müsste ich schon, oder darüber nachdenken, dann müsste ich schon einen größeren Vertrauensschritt machen. Oder ich müsste auf die Gutmütigkeit vom Stefan vertrauen, glauben, dass er das nicht gemacht hat. Jesus stellt uns auch so Vertrauensherausforderung. Wir können unser Vertrauen auf ihn setzen oder nicht. Die Grundlage für diese Entscheidung ist das, was von ihm berichtet ist, das, was wir von ihm hören können, auch das, was andere, viele hier im Gottesdienst mit ihm schon erlebt haben. Wir können vielleicht ein paar andere Anzeichen, ein paar andere Sachen sehen, dass an der Sache mit ihm was dran sein könnte. Aber wirklich erfahren kann man es nur dann, wenn man sich darauf einlässt und Vertrauen und Glauben setzt. Wir haben jetzt nachher dann ja Abendmahl und ich möchte jetzt da ein Brot als Beispiel nehmen. Ja? Wir können das Brot jetzt anschauen. Okay, ist ein bisschen porös. Meins ist ein bisschen trocken, weil es schon ein wenig öder ist. Wir können es chemisch analysieren. Wir können ganz viel darüber herausfinden. Wir können aus dem, was wir herausgefunden haben, zum Beispiel den Salzgehalt, sicher was über den Geschmack herausfinden. Was wir aber nicht wissen können, ist, wie es schmeckt. Dazu müssen wir es im Mund nehmen und müssen es essen. Wir müssen einen Vertrauensschritt setzen, ein Wagnis eingehen. Und das ist auch mit dem Glauben so. Ich möchte jeden von euch dazu ermutigen, der diesen Vertrauensschritt noch nicht gesetzt hat, darüber nachzudenken, zu prüfen, das zu hören, was es zu hören gibt. Dinge herauszufinden, nachzuprüfen, zu forschen. Aber irgendwann wird dieser Punkt, diese Entscheidung kommen müssen, wo man sich darauf einlassen muss und Vertrauen setzen muss, um mehr erfahren zu können. Es ist eine Entscheidung, die in Freiheit getroffen wird. Niemand ist dazu gezwungen. Aber wir haben schon gehört, dass diese Entscheidung Konsequenzen hat, ob man Gottes Reich teilhaben kann oder nicht. Und diese Entscheidung muss in der Lebenszeit, die wir zur Verfügung haben, getroffen werden. Wie lange die ja sein mag. Ich möchte deswegen eine Einladung aussprechen. Frag nach, erkundig die und frag Menschen hier in der Gemeinde, was sie mit Jesus schon erlebt haben. Besuch vielleicht einen Glauben-Entdecken-Kurs und hör dir mal an, was es dort über Jesus zu sagen und zu hören gibt. Setz ein paar kleine Schritte und schau, wo es dich hinführt. Und ob Jesus nicht dein ganzes Vertrauen wert ist. Ich glaube schon, dass er das ist. Ich möchte aber gerne ein weiteres Thema nur anschauen und das ist eins für diejenigen, die diesen Vertrauensschritt schon gesetzt haben. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Ganz zum Abschluss von dem Gespräch macht Jesus nochmal so eine Gegenüberstellung. Auf den Satz, den er vorhin gerade gesagt hat, bringt er genau den Gegenteilsatz. Und da steht, auf das Weggehen vom Licht kommt dann das Hingehen zum Licht, das Hinkommen zum Licht. Auf das Verbergen der Werke in der Dunkelheit kommt das Gegenteil, das Sichtbarmachen im Licht. Und auf das Böse tun kommt auch das genaue Gegenteil, nämlich die Wahrheit tun. Stimmt das? Das Gegenteil von Böse ist Wahrheit? Würde jeder Deutschlehrer sagen, nein, das Gegenteil von Böse ist gut. Das ist schon etwas, worüber man mal stolpern kann und ich glaube, das ist Absicht, dass es da steht. Jesus durchbricht die Erwartungshaltung. Er stellt nämlich hier eines klar heraus, das, was einen Nachfolger Jesus ausmacht, zuerst ausmacht, ist es nicht gut zu sein. Es geht um mehr. Es ist die Wahrheit zu tun und in sein Licht zu gehen, damit unsere Taten sich als das erweisen, was sie sind, ob sie in Gott getan sind. Oder wir wissen auch, dass manches dabei herauskommt, was nicht in ihm getan sein wird. Trotzdem, alles wird in dieses Licht gebracht. Das, was Nachfolger Jesus auszeichnet, ist das, dass sie zu ihm in dieses Licht gehen, dass sie sich ihm aussetzen. Und, liebe Geschwister, das ist ein sehr ernstes Thema. Nämlich der Unterschied zwischen Gut und Wahrheit. Das ist einer, der ganz viele Menschen enttäuschen kann. Wenn man herumfragt, wo Menschen von Christen enttäuscht worden sind, wird man sehr oft ein Wort hören und das heißt Heuchelei. Wir wissen, dass manches davon eigentlich andere Ursachen hat, ein anderes Verständnis von dem, was Leute meinen, was gut ist. Aber es gibt durchaus Anschuldigungen von Heuchelei, die wahr sind. Die daraus resultieren, dass man das Gute, was wir tun, als Dekoration relativ gut hinstellen und stattdessen nicht die Wahrheit tun. Das schaut dann so aus, dass wir unsere guten Werke und Gottes gute Gebote ganz sichtbar machen und unsere bösen Werke, die da mal verschämt irgendwo in der Dunkelheit, dort lassen, wo es keiner sieht. Nicht deswegen, weil wir böse Dinge tun wollen, sondern gerade deswegen, weil wir das Gute tun wollen, weil wir gute Nachfolger sein wollen. Wir schämen uns und ist verständlich, sicher, aber was wir damit tun, ist nicht die Wahrheit. Auch wenn wir das vielleicht gewollt hätten. Wir treten dann als diejenigen auf, die Gutes tun und nicht als diejenigen, die Vergebung nötig hätten. Ich möchte euch eine provokante Frage stellen. Glaubt ihr, dass Nachfolger Jesu mehr oder weniger um Vergebung bitten müssen als andere Menschen? Die Frage scheint vielleicht einfach, aber sie hat es wirklich in sich. Auf der einen Seite, Jesus arbeitet an uns und er verändert uns. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass wir weniger um Vergebung bitten müssen, weil wir einfach in seiner Wahrheit unterwegs sind. Aber gleichzeitig zeigt er uns ganz viele Dinge, die an uns wahr sind. Und das macht uns bewusst, dass wir eigentlich mehr um Vergebung bitten müssen. Aber zum Glück ist es eine Frage, die wir jetzt nicht so wirklich beantworten müssen, weil die Antwort darauf ist, wie man aus dem Kindergottesdienst schon weiß, geh zu Jesus. Ich möchte euch deswegen und mir auch dazu auffordern, in das Licht Jesu zu gehen, zu kommen. Egal, was wir zu bringen haben. Und das meine ich jetzt nicht rein theoretisch irgendwie, sondern ich meine das ganz praktisch. Wann hast du, hab ich das letzte Mal im Gebet bei Jesus angeklopft und gesagt, okay, das war mein Tag. Was denkst du da eigentlich dazu, was da heute war? Vielleicht wird bei dir da ganz viel herauskommen, was in Gott getan war, das wirklich gut ist. Da freue ich mich drüber. Bei mir selber habe ich da so meine Zweifel, ob das immer so gut war. Wie gut das dann wirklich immer war, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt. Das ändert aber nichts daran, dass ich mich dieser Frage stellen soll, dass ich zu Jesus hinkommen soll. Und wenn wir darüber reden, es geht nicht darum, ob wir gerettet sind oder nicht. Das ist schon vollbracht, das ist erledigt. Es geht um die Reinigung, die Jesus vor seinen Jüngern, an seinen Jüngern vor dem Abendmahl tut. Das, was man als die Fußwaschung bezeichnet, als Symbol für das, was er geistlich an ihnen tut. Und dazu lesen wir in Johannes 13,10, spricht, wo der Petrus sich nicht die Füße waschen lassen will, spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen wird, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Jesus' sein Angebot ist eben nicht, dass er uns ordentlich den Kopf wascht und uns ordentlich mal die Meinung geigt. Er beginnt die Fußwaschung mitten in ein Festmahl drinnen, steht vom Mahl auf, ganz ohne Ankündigung im Kreis seiner Freunde, denen er gerade noch gesagt hat, dass er sie sehr danach gesehnt hat, mit ihnen zu feiern. Und er macht einen Dienst aus Liebe, bindet sie die Schütze um, holt die Schüssel und fängt einfach an, ohne großes Reden. Und bei Petrus sagen wir schon, okay, das triggert unheimlich viel, wenn man an sowas dabei ist, wenn Jesus das machen darf, wenn man ihn lässt. Und auch bei uns möchte er das von unseren Füßen abwaschen, mit dem wir uns im Alltag beschmutzt haben. Und ich denke gerade das, dass wir vor ihm erkennen, dass wir vor ihm bekennen und von ihm abwaschen lassen, dass das eine unheimliche Kraft hat. Er macht uns wieder rein. Und das bewirkt auch bei uns den Wunsch nach Änderung, nach dem, dass wir rein bleiben wollen. Und gleichzeitig macht es uns demütig. Es macht uns barmherzig und vergebungsbereit, weil wir die Wahrheit über uns selbst gesehen haben, wie wir so sind. Und weil wir seine Vergebung erlebt haben, als Antwort darauf, weil wir sie gebraucht haben. Das lässt uns nicht unverändert. Deswegen möchte ich uns dazu ermutigen, dass wir aufhören, nette Menschen zu sein und dass wir stattdessen wahrhaftig sind. Menschen, die sich ins Licht Jesu stellen und ihn fragen, was er denkt. Täglich, wöchentlich, immer eigentlich. Dass wir die Zeit dieses Füßewaschens mit ihm gemeinsam nutzen. Damit wir Menschen sind, die keine Maske der Heiligkeit tragen, sondern Menschen sind, denen Jesus ihre Schwächen gezeigt hat und die wissen, an denen arbeitet er. Hin zu unserer Heiligung, hin zu ihm. So, jetzt habe ich viel gesagt, aber wissen da mal nicht, wie es mit Nikodemus weitergegangen ist. Wie ist es denn jetzt ausgegangen mit ihm? Und ich muss euch sagen, man weiß es leider nicht ganz genau. Nikodemus taucht im Johannesevangelium nur zweimal auf und das ist relativ viel eigentlich für jemanden, der noch so kurz einmal da war. Er verteidigt Jesus vor dem Hohen Rat einmal und später nach Jesu Tod hat er große Mengen von Kräutern und Duftstoffen zur Verfügung gestellt, damit Jesu Leichnam einbalsamiert werden konnte. Also es hat richtig Geld gekostet. Die Vermutung liegt relativ nahe, dass er ein Jünger von Jesus geworden ist. Oder zumindest hat er Jesus sehr geschätzt. Was uns auch auffällt, wenn wir den Text anschauen, ist, dass Jesus ihm zwar manches klar sagt, aber er geht nicht wirklich scharf mit ihm um. Und das ist auch meistens bei den Leuten, die wirklich Interesse haben und die seine Nachfolger werden wollen. Das kann man auch als kleinen Hinweis sehen, dass er vielleicht ein Jünger geworden ist. Aber nachdem das Ganze nirgendwo explizit steht, wird unsere Neugier wohl ungestillt bleiben. Aber wenn wir das vom Nikodemus nicht so genau wissen können, bleibt die Frage, wo du und ich stehen. Sind wir jemand, der gern lieber unauffällig im Schatten steht und hofft, dass kaum was auffällt? Sind wir jemand, von dem man es nicht so genau weiß, wo er steht? Oder sind wir jemand, der neugeboren ist und der ans Licht kommt und sich die Füße waschen lässt? Ich würde mir wünschen, dass das Letztere zutrifft. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns neu machen willst, dass du deinen Geist schickst, der wirklich ein Wunder wirken kann und dass all dem, was da ist, an den kleinen und den großen schlechten Sachen, all die Dinge, die deinem unendlich guten Maßstab nicht genügen, dass du die wegnehmen willst und dass du ein neues Leben geben willst. Mit dir, mit deinem Geist und mit deiner Kraft. Und danke, dass du es in diesem Leben nicht allein lässt, sondern dass du da bist und dass du möchtest, dass wir zu dir kommen. Dass wir deine Gegenwart in Anspruch nehmen. Danke dafür. Amen. Nachdem wir das mit der Fußwaschung jetzt schon gehört haben, das ist ja direkt vor dem Abendmahl, möchte ich ja dahin gleich überleiten. Und ich denke, dass diese Stelle mit der Fußwaschung nicht ohne Absicht direkt vor dem Abendmahl steht, beim Abendmahl stattgefunden hat. Weil dieses Abwaschen unserer Fehler und diese Vergebung, dieses Reinigen durch Jesus einfach etwas ist, was dazugehört. Das ist übrigens auch der Hauptkritikpunkt von Paulus, wenn wir den Korintherbrief lesen, wo es die Leute in Korinth mit ganz viel ungelösten Konflikten und Gier in dieses Mahl hineingegangen sind, und es so missachtet haben. Und Paulus hat davor gewarnt. Ich möchte uns deswegen ein bisschen Zeit geben, dass wir in aller Stille vor Jesus treten können, dass wir ihn fragen, dass wir ihn bekennen, dass wir ihm erzählen und dass wir uns von ihm die Füße waschen lassen. Eine gemeinsame Gebetszeit wird es dann erst nachher geben. Bitte jetzt in Stille.